Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 436 und wir wollen diese Woche noch einmal blicken auf die Ukraine. Das osteuropäische Land wehrt sich seit 3,5 Jahren gegen die russischen Invasionsversuche. Präsident Volodymyr Zelensky hat in diesem Abwehrkampf in den vergangenen Jahren Bemerkenswertes geleistet, mit maßgeblicher Unterstützung der Verbündeten aus Europa und den USA. In den vergangenen Tagen aber hat das Image Zelenskys deutliche Risse bekommen. Bei den Menschen in der Ukraine und auch bei seinen Verbündeten. Denn Volodymyr Zelensky hat im Schnellverfahren ein Gesetz durchgebracht, das ihm de facto die Kontrolle gibt über die bisher unabhängigen Antikorruptionsbehörden im Land. Außerdem wollen wir die Frage klären, warum es so schwierig ist, selbst gebrauchte Waffensysteme wie das Patriot-Luftabwehrsystem für die Ukraine zu besorgen. Und Thema wird sein die Achse China-Russland. Xi Jinping und Wladimir Putin, bei denen wird immer deutlicher, die ziehen an einem Strang. Sabine Adler aus unserem Ukraine-Reporter-Team ist mit dabei, die Osteuropa-Kennerin des Deutschlandfunks. Hallo Sabine.
Hallo.
Markus Pindor sitzt hier im Studio beim Deutschlandfunk, zuständig für alles, was mit Sicherheit und Verteidigungspolitik zu tun hat. Hallo Markus.
Hallo.
Und zugeschaltet aus China ist Benjamin Eisel, Korrespondent im ARD-Hörfunkstudio in Peking. Guten Abend, Benjamin.
Hallo zusammen.
Ich bin Steffen Wurzel, kümmere mich im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio vor allem um die Außenpolitik. Und wir zeichnen diese Folge auf am Freitagvormittag des 25. Juli. Das ist wichtig, diese Zeitmarke zu setzen, denn Sabine, in den vergangenen Tagen ist bei dieser Frage, wie geht Volodymyr Zelensky um mit dem Antikorruptionskampf in der Ukraine? Da ist sehr viel passiert, da kann sich auch noch viel verschieben. Stand jetzt, bringe uns bitte mal auf den Stand.
Stand jetzt würde ich sagen, heute entscheidet sich nicht so viel, aber in den nächsten Tagen dürfte es nochmal richtig spannend werden, denn es sind jetzt 2 Gesetzesentwürfe vorgelegt worden. Es geht ganz grob um die größte wahrscheinlich innenpolitische Krise seit der russischen Invasion in der Ukraine. Die Innenpolitik hat wenig eine Rolle gespielt die ganze Zeit. Man hat wirklich viele Unstimmigkeiten immer weggeschoben, die waren da, aber die hat man weggeschoben, weil man gesagt hat, jetzt ist Krieg, jetzt kann es nicht um solche Sachen gehen. Jetzt ist aber ein Ding passiert, dass nämlich die Antikorruptionsinstitutionen unter Kuratel der Generalstaatsanwaltschaft gestellt werden sollten. Das heißt also, man möchte die Korruptionsermittler, die bis jetzt unabhängig waren, an die Kette legen. Und das ist ganz maßgeblich mit der Hilfe der Präsidialadministration, also mit Präsident Zelensky, passiert. Dagegen gab es sofort große Proteste. Und es könnte sein, wenn wir heute Abend noch abwarten, dass es wieder Proteste gibt in Kiew. Und das wird sicherlich maßgeblich davon abhängen, ob es noch irgendwelche Anzeichen dafür gibt, dass dieses neue Gesetz, das am Dienstag in einer unglaublichen Eile, in einer wirklichen Nacht- und Nebelaktion verabschiedet wurde, ob dieses neue Gesetz tatsächlich sich weiter voranbewegt oder nicht. Mit diesem neuen Gesetz will Zelensky all das wieder rückgängig machen. Also die Korruptionsermittler sollen weiter unabhängig bleiben. Der Schaden allerdings ist angerichtet. Und er möchte jetzt eins erreichen, er möchte jetzt sagen, alle diejenigen, die mit Staatsgeheimnissen zu tun haben, das müssen Leute sein, die sich dann auch 2-mal im Jahr, also halbjährlich, einem Lügendetektortest unterziehen. Und jetzt ist die große Frage, ob die Zivilgesellschaft das hinnimmt oder nicht. Also in dieser Situation sind wir jetzt.
Wieso macht Zelensky das? Ganz ehrlich, also das beschädigt ihn doch offensichtlich. Oder sehen wir das nur im Ausland so?
Es beschädigt ihn offensichtlich. Ich würde auch sagen, er hätte es wissen können, dass da wirklich großer Protest kommt. Aber offenbar hat man im Präsidialamt das nicht kapiert, dass die Unabhängigkeit der Korruptionsermittler wirklich die rote Linie ist, die man einfach nicht überschreiten darf. Denn das ist das allerwichtigste Ergebnis der Revolution der Würde, wie es heißt in der Ukraine, der großen Protestbewegung 2013 und 2014. Und warum macht er das? Ganz kurzfristig gesprochen, weil es Ermittlungen gab in seinem engeren Umfeld, noch gar nicht das allerengste Umfeld, und weil er befürchten muss, dass diese Korruptionsermittler tatsächlich eben so unabhängig sind, dass sie auch noch weiter vorgehen. ihm vielleicht auch noch weiter auf den Leib rücken, wobei er ja als Präsident erstmal Immunität hat, aber der Kreis um ihn herum, der kann natürlich interessant werden. Und da ist man schon vorgerückt bis hin zu seiner Filmproduktionsfirma, mit der Zelensky vor seiner Zeit als Präsident richtig viel Geld verdient hat. Die ist jetzt an einen befreundeten Verwalter abgegeben und so weiter. Aber jetzt ist jemand in den Fokus der Ermittler geraten, der ein Verwandter eines Mitarbeiters von dieser Filmfirma ist. Das heißt also, das ist jetzt noch nicht richtig nah, aber offenbar so, dass da die Alarmglocken geläutet haben. Und es gibt vielleicht, wenn ich das noch dazufügen darf, es gibt auch noch einen zweiten Grund, wieso hat er das Gesetz eigentlich so schnell durch die Werchowna Rada gekriegt. Das wiederum lag darin, dass die Mehrheitsverhältnisse in dem Parlament so sind, dass seine Partei Diener des Volkes eine riesengroße Mehrheit hat, eine Dreiviertelmehrheit im Parlament, also wirklich richtig groß ist.
Also der kann durchregieren.
Und der kann durchregieren, so ist es. Und die Abgeordneten, die hätten ja jetzt auch sehen können, das ist hier etwas, das sollten wir besser nicht tun, weil das wirklich an den Kern der Zivilgesellschaft geht. Die wiederum haben aber, und da reden wir von Dutzenden, selber Ermittlungen gegen sich zu laufen. Und da heißt es, das könnte also sehr gut sein, dass die Abgeordneten selbst dem Antikorruptionsbüro schaden wollten und deshalb so gestimmt haben, wie sie gestimmt haben.
Es ist schon ein erstaunlicher Vorgang. Ich meine, ich bin nicht so mit der ukrainischen Innenpolitik befasst, aber ich frage mich natürlich aus meiner Perspektive, dass das erstens natürlich eine Außenwirkung hat. Das haben wir ja gesehen in der EU. Und da muss man einfach sagen, ein Land, das eben viel mit Korruptionsbekämpfung zu tun hatte in der Vergangenheit, dann auf einmal auf die Idee kommt, beziehungsweise das Parlament und der Präsident auf die Idee kommen, so etwas zu tun, das ist schon erstaunlich. Und das Problem ist auch, es ist ein innerukrainisches Problem, aber es ist natürlich auch ein Außenproblem. Denn auf diese Art und Weise entfernt sich die Ukraine wieder ein bisschen von dem angestrebten EU-Beitritt. Das muss man ganz klar sagen. Und das wird kritische Stimmen nicht verstummen lassen. Ganz im Gegenteil, es wird sie auf den Plan rufen.
Das ist ja auch im Grunde immer die Begründung gewesen. Es ist immer noch für die Ukraine-Unterstützerinnen und Unterstützer in Europa und auch in den USA übrigens, die gesagt haben, wir müssen die Ukraine unterstützen, nicht nur, weil sie angegriffen werden, sondern auch, weil die im Grunde für das stehen, was wir in den westlichen Demokratien verkörpern. Demokratie, Zivilgesellschaft und eben keine Korruption und funktionierende rechtsstaatliche Systeme. Würdest du so weit gehen, Sabine, zu sagen, ey, das ist richtig beschädigt jetzt? Das ist ein Symptom eines größeren Ganzen?
Ja, unbedingt. Und man muss auch sagen, das fügt sich ja ein in die Riesenkritik, die es wirklich seit Jahren mal unter mehr oder weniger vorgehaltener Hand in der Ukraine gibt, dass das Präsidialamt, ich sage nicht einfach nur Präsident, sondern Präsidialamt, weil der Chef des Präsidialamtes, Andrei Yermak, auch jemand ist, der wirklich wie ein Zar da regiert in diesem Amt und alles an sich reißt, alle Entscheidungen, selbst wenn sie überhaupt nicht mit dem Kriegsrecht zu begründen sind, an sich reißt und im Grunde genommen zum Beispiel die selbstverwalteten Kommunen mundtot macht, entmachten möchte. Es gelingt nicht immer. Die Parlamentarier müssen, also die dürfen selbstverständlich Rechte zum Beispiel auf Konferenzen zu reisen, zu wichtigen Treffen zu reisen. Das muss irgendwie alles jetzt über den Tisch des Präsidialamtes. Und das sind Dinge, die stinken vielen wirklich schon seit Jahren. Aber das ist der Kern. Also das war das wirklich größte, der schlimmste Fehler, den man überhaupt machen konnte. Und ich glaube, das Vertrauen ist echt nachhaltig beschädigt. Wir hatten gestern ja im Deutschlandfunk einen Europaabgeordneten von den Grünen, Freund, der gesagt hat, na ja, wenn das schnell wieder in Ordnung gebracht wird, dann geht das schon, dann kann man das wieder reparieren. Ich wäre da nicht so optimistisch, denn diese hämischen Stimmen, die wir ja auch kennen der Ukraine gegenüber, die sind sofort wieder da. Mhm. So nach dem Motto haben wir ja immer gesagt, die sind sowieso korrupt, die kriegen sowieso nicht hin. Und ich finde, dass diese Entwicklung von 10 Jahren, die schwer genug war, das überhaupt zu erreichen, die ist wirklich so beschädigt und das Vertrauen so erschüttert. Und Vertrauen zu erschüttern, das geht immer schnell. Es wieder aufzubauen, das wird dauern.
Mich würde das auch nochmal interessieren, wie das eventuell in Russland aufgenommen wird, weil dort wird ja Präsident Volodymyr Zelensky auch häufig als eben korrupter, nicht legitimer Regierungschef Präsident dargestellt. Ich kann mir vorstellen, dass das da dann auch dementsprechend ausgeschlachtet wird.
Genau, und da ist es so, Benjamin, dass es wirklich in Russland ja die Richtigen sind, in Anführungszeichen, die das sagen. Ne? Russland ist derart korrupt, ist sowas von korrupt, nur da gibt's eben keine Korruptionsermittlungen, das ist das eine. Und es gibt schon gar keine unabhängigen Organisationen, die diese Korruptionsermittlungen vornehmen. Mhm. Und wenn die sich jetzt darüber erheben und damit lauter Schadenfreude agieren, dann kann man nur sagen, das sagen wirklich die Richtigen. Also das ist einfach unterirdisch. Aber es ist ein Rieseneigentor, dass sich die Ukraine da geschossen hat, beziehungsweise nicht die Ukraine, sondern tatsächlich die Staatsführung. Und da finde ich, braucht Zelensky jetzt doch einiges mehr als nur dieses Gesetz, um das wieder auszubügeln. Und wenn ich jetzt die allerjüngsten Meldungen auch sehe, wie er jetzt nach außen agiert, okay, er hat mit Bundeskanzler Friedrich Merz telefoniert, hat mit etlichen Staats- und Regierungschefs telefoniert.
Die haben ihn angerufen vor allem, ne? Das ist wichtig. Die haben ihn angerufen, ne?
Beziehungsweise sie, ja gut, also er hat die Gespräche, die Telefonate entgegengenommen dann auch, ne? Hat sich da jetzt nicht verweigert oder so, wäre ja auch noch schöner gewesen. Aber er hat eben heute im gleichen Atemzug auch schon wieder Hausnummern genannt, wie viel Geld die Ukraine braucht, um zum Beispiel die Drohnentechnik weiterzuentwickeln und so weiter. Kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Aber in so einem Zusammenhang jetzt Geld zu erbitten und noch nicht klargestellt zu haben, wir werden dafür sorgen, dass dieses Geld auch wirklich gut verwendet wird. Das ist die zweite Ungeschicktheit. Also die fand ich heute auch nicht gerade clever.
Ganz zu schweigen von der Innenwirkung, ne? Wir hatten eine tolle Reportage von der Kollegin Rebecca Barth, die in Kiew mit vielen Demonstrantinnen und Demonstranten gesprochen hat. Da hatte ich im Ohr eine Frau, deren Mann an der Front ist und der sozusagen gesagt hat, du musst in Kiew jetzt auf die Demo gehen, um für mich sozusagen, der an der Front ist, klarzumachen, so geht das nicht, lieber Präsident. Da sind die Leute ja echt auf der Zinne. Und das ist schon interessant, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das ja die größten Demonstrationen seit der russischen Vollinvasion vor 3,5 Jahren gewesen, die wir jetzt gesehen haben in den vergangenen Tagen in der Ukraine, sollen wir nicht vergessen. Also die Zivilgesellschaft dort funktioniert. Und das ist ja auch hier im politischen Berlin ganz interessant. Hier ist zwar Sommerpause, aber das hat ja natürlich für großes Bohai gesorgt. Und viele haben gesagt, so ein bisschen nach dem Motto, na ja, wenigstens sehen wir jetzt, dass die Zivilgesellschaft funktioniert. Das sei ja ein Symptom und ein Zeichen dafür, dass das funktioniert. Ist natürlich so ein bisschen wohlfeil oder auch so ein bisschen ein Ausweichargument. Wenn man Zelensky nicht ganz kritisieren will, sagt man zumindest, wenigstens die Zivilgesellschaft funktioniert.
Ja, ich habe das auch zur Kenntnis genommen. Das ist natürlich so eine Haltung, die sich sehr darüber im Klaren ist, dass die Europäer und die europäische Sicherheit von der Ukraine abhängen.
Das ist ein Dilemma.
Das heißt, ich glaube schon, dass man Macron und auch Merz und auch Starmer Zelensky sehr klar sagen werden, das geht so nicht, wir kriegen selber Schwierigkeiten und kommen unter Druck, wenn du diese Politik durchziehst und wenn du immer mehr Macht an dich ziehst. Das, glaube ich, das wird schon kommuniziert werden, allerdings nicht öffentlich, denn das wäre das total falsche Signal auch an Putin. Und vor allen Dingen, es ist nun mal so. Also ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, Korruption hin oder her, aber unsere Freiheit wird auch da verteidigt.
Aber Markus, es wird doch schon so sein, dass wir natürlich nicht einfach Geld überweisen können nach Kiew, nach dem Motto, ihr wisst schon, was er damit macht, sondern auch im politischen Raum wird man natürlich wieder die Stimmen vermehrt hören, was Sabine gerade andeutete, die sagen, können wir denen überhaupt vertrauen? Das sind ja gar keine richtigen Demokraten, die da agieren.
Das muss tatsächlich dann kontrolliert werden. Das ist schon richtig. Aber es ist nicht so, dass wir in der Vergangenheit nicht auch, ich sag mal, in politische Projekte Geld gesteckt haben, die sich dann eben nur halb bewährt haben oder ganz und gar nicht. Das kommt schon mal vor, insbesondere auf dem Feld der Entwicklungshilfe. Und das passt so ein bisschen auch dann da rein. Ich will jetzt nicht der Korruption das Wort reden, aber bei aller Kritik muss man das auch immer im Auge behalten. Und du sagtest das meines Erachtens ganz richtig. Es ist ein Dilemma. Und aus dem Dilemma kommt man nur beschränkt raus. Aber klar ist, dass wir die Ukraine unterstützen müssen. Und klar ist, dass das unter anderem auch über Budgethilfe geht. Dass man zum Beispiel sagt, wird ja schon jetzt gemacht, die Ukraine entwickelt Raketen, Kurzstreckenraketen, ballistische Raketen und wir bezahlen dafür. Und darauf wird es auch hinauslaufen. Also wir werden da nicht rauskommen.
Ich glaube, ein Dilemma, das wir als Medienleute haben, ist natürlich auch, dass wir immer auf die Ukraine als Ganzes monolithisch schauen, dass da aber innenpolitisch ganz viel natürlich auch gestritten wird. Da gucken wir ein bisschen wenig drauf.
Sabine hat gesagt, es wird ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Wie kann die Ukraine da wieder rauskommen? Beziehungsweise kann man die Frage stellen, ist Selenskyj so sehr beschädigt, dass er sich vielleicht nicht mehr halten kann in dem Job? Oder würde ich da zu weit gehen, diese Frage zu stellen?
Ob er sich halten kann oder nicht, ist eine Frage, die sich mutmaßlich erst nach dem Krieg entscheidet, wenn also wieder eine Präsidentschaftswahl ansteht. Die ist jetzt während des Kriegsrechts eben ja nicht möglich. Und kann er da wieder rauskommen? Das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell er dieses Gesetz jetzt durchbringt. Dieses verschlimmbesserte Gesetz, das ging innerhalb von nicht mal 24 Stunden. Also wenn der politische Wille jetzt da ist, geht das rückgängig machen, doch mindestens genauso schnell, würde man meinen. Und ich gebe euch, Steffen und Markus, absolut recht. Es ist wirklich eine schwierige Abwägung, jetzt zu sagen, weil die Spitze des Landes, was nun nicht die unwichtigsten Personen sind, jetzt sich einen richtigen Fehler geleistet haben, einen Bock geschossen haben. Das Land dafür bluten zu lassen, dass man die Hilfe, die Waffenhilfe oder die Finanzhilfe für die Verteidigung, das heißt also für den Schutz der Städte, für den Schutz der Bürger kürzt, das wäre doch völlig unangemessen. Das geht so nicht. Und es ist nicht so, dass dieses Agieren ja ohne Antwort geblieben wäre. Es war die schnellstmögliche Antwort der Zivilgesellschaft. Also darauf aufmerksam zu machen, an allen möglichen Ecken und Enden im Übrigen auch aufmerksam zu machen. Und da finde ich, da muss sich die Europäische Union, müssen sich die G7-Staaten wirklich auch mal fragen lassen. Ihr wusstet es zumindest seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, dass die ganze Entwicklung wirklich in die falsche Richtung geht. Da mal deutlich zu machen, Freunde, wir sehen das und wir fordern euch auf, hier echt eine andere Richtung einzuschlagen. Das finde ich wiederum, also ich möchte jetzt nicht Ursache und Wirkung verwechseln und möchte jetzt nicht die Hauptverantwortung dorthin schieben, aber es gibt zumindest mal die Frage nach einer Mitverantwortung.
Stand jetzt hat sich Donald Trump noch nicht geäußert. Das kann auch noch mal für großes Hallo sorgen, ne? Wenn Donald Trump das natürlich ausschlachtet, sozusagen, um seine These vom, die sind doch da alle gleich, um das zu unterfüttern.
Also ich weiß nicht, ob Donald Trump einen Anlass braucht, um das zu tun in der Realität, um irgendetwas, einen Standpunkt zu vertreten. Also er hat vor 6 Monaten noch oder 5 Monaten Selenskyj im Oval Office abgekanzelt. Er hat ihn als Diktator beschimpft. Er hat sich monatelang von Putin an der Nase herumführen lassen. Er ist jetzt zu einer, ich sag mal, ambivalenten Änderung seiner Richtung gekommen. Wie lange das anhält und woran sich das festmacht, ist nicht zu sagen. Die Interpretation Donald Trumps ist oftmals die Sinngebung des Sinnlosen. Das wissen wir alle. Und ich glaube, das ist die geringste Gefahr. Die Ukraine setzt, glaube ich, die Hoffnung nicht mehr auf die NATO oder eine NATO-Mitgliedschaft, sondern ganz klar, was erreichbar wäre, ist die Europäische Union. Und dementsprechend muss sich Selenskyj dann auch dazu verhalten und auf Kritik aus der Europäischen Union auch reagieren. Wenn er das nicht tut, wird es tatsächlich schwierig. Denn auch hier bei uns muss ja begründet werden, warum wir der Ukraine helfen. Und wie du schon sagtest, das ist schwierig, den Leuten zu sagen, wir stecken da viel, viel Geld in ein Land, das sozusagen unsere Werte nur bedingt teilt. Das muss man einfach klar sagen. Es kommt dann zu politischen Rechtfertigungsschwierigkeiten, auch in den Ländern der Europäischen Union. Und das wäre wirklich sehr, sehr gefährlich.
Dürfte Wasser wirklich auf die Mühlen sein der Kritikerinnen und Kritiker der Ukraine-Hilfe hier in Deutschland. Ich würde gerne weiterziehen, noch mal ein paar tausend Kilometer nach Osten. Benjamin Eisel in Peking. Diese gesamte Thematik Ukraine, Russland hat ja auch eine Rolle gespielt beim EU-China-Gipfel. Also Vertreterinnen, Vertreterführende der Europäischen Union, vor allem die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, aber auch der Ratspräsident, der Portugiese Costa, die waren ja in Peking und haben über ganz viele Dinge, Handel etc., aber eben auch außenpolitische, geopolitische Dinge gesprochen mit den Chinesen. Und da hattest du mir im Vorgespräch gesagt, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, das hat so ein bisschen die Stimmung versaut. Kann das sein, das Thema Ukraine?
Zumindest auf chinesischer Seite, ja, zumindest auf chinesischer Seite. weil die Europäische Kommission, die EU, ja ständig darauf beharrt, quasi über die Ukraine zu sprechen und über die Unterstützung der chinesischen Staats- und Parteiführung für Russland, für die Regierung in Moskau und das eben zu kritisieren. Und das kann man, glaube ich, so salopp sagen, nervt die Chinesen, die wollen da lieber nicht drüber sprechen. Und das hat, glaube ich, schon so ein bisschen die Stimmung versaut. Wir hatten ja ganz kurz vor diesem Gipfel ein neues Sanktionspaket der EU in Richtung Russland und da sind auch zwei chinesische Banken sanktioniert worden für ihre Geschäfte mit Russland und das hat auf jeden Fall ja die Stimmung so ein bisschen versaut, das kann man schon so sagen.
Woran machst du das fest, diese starke Unterstützung, die du in deiner Berichterstattung ja in den vergangenen Tagen auch immer wieder betont hast, die Unterstützung Chinas gegenüber Russland, woran machst du das fest?
Also die freundschaftlichen und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und Russland, die sind deutlich ausgebaut worden seit Kriegsbeginn. Gegenseitige Besuche auf höchster Ebene, Wladimir Putin und Xi Jinping, der chinesische Staats- und Parteichef, die werden häufig als enge Freunde bezeichnet, das hast du vorhin schon mal kurz erwähnt. Die telefonieren häufig, die treffen sich häufig. Erst vergangene Woche war der russische Außenminister Sergei Lavrov hier, wurde auch von Xi Jinping persönlich empfangen und das wurde auch im Staatsfernsehen ausgeschlachtet und Xi Jinping wurde zitiert, dass die Zusammenarbeit von Russland und China dafür sorgt, dass der Frieden in Eurasien ausgebaut wird. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und neben diesen freundschaftlichen Beziehungen sind eben auch die Wirtschaftsbeziehungen massiv ausgebaut worden. China ist quasi da in die Bresche gesprungen, wo Unternehmen aus Demokratien, ich sage jetzt speziell nicht westliche Unternehmen, weil auch japanische, koreanische Unternehmen sich zurückgezogen haben vom russischen Markt, aber hauptsächlich auch europäische und amerikanische Unternehmen. Es gibt Sanktionen und es wird eben ganz viel nicht mehr geliefert aus diesen Ländern nach Russland und da ist natürlich China einfach gerne in die Bresche gesprungen und liefert Autos. Ich habe neulich mal eine Statistik gesehen, dass die 10 größten Neuwagenhersteller, davon sind 9 chinesisch in Russland, der 10. ist russisch, das ist Lada und ansonsten werden da quasi nur noch, also 9 Neuwagen chinesische verkauft und das geht weiter über Technologie, Smartphones, Computer, Elektronik, Konsumartikel, das kommt inzwischen zu einem sehr, sehr großen Teil aus China. Und die chinesischen Unternehmen machen da gute Geschäfte. Und gleichzeitig kauft China günstig Energie von Russland, kann sagen, finanziert den Krieg natürlich ein Stück weit auch so mit, weil Russland Geld dafür bezahlt. Und wenn man sich das Volumen anschaut dieses Handels, das ist enorm gewachsen in den vergangenen Jahren. Und das stützt natürlich Russland ein Stück weit.
Also man muss es ganz klar sagen, diese Kooperation zwischen China und Russland, die ist schon bemerkenswert, die ist aber auch schon seit Jahren kurz vor dem vollem Kriegsausbruch besiegelt worden durch eine gemeinsame Erklärung. Die Intentionen beider Mächte sind ganz klar erkennbar. Erstens der Regimeerhalt, das ist immer ganz wichtig. Das ist ja auch das, was Putin so fürchtet an einer demokratisierten Ukraine. Zweitens die regionale Vorherrschaft. Das hat Putin ja auch ganz klar erklärt, dass er den Abzug der USA will und Anspruch auf die baltischen Länder wieder hat. China bedrängt seine Nachbarn genauso. Und dann eben die Ambition, auf globaler Ebene als Vormacht handeln zu können. Also die bisherige weitgehend, nicht immer, aber weitgehend regelbasierte Ordnung, der internationale Ordnung wieder aufzugeben. Und ich glaube, dieser Gipfel hat auch ganz klar gezeigt, dass diese Forderungen, die oftmals gestellt werden, insbesondere von den Linken, aber auch aus der SPD, man müsse China einbinden, eher eine Illusion sind. Das ist ganz klar. Ziele sind einfach nicht damit kompatibel. Und China hat jetzt wieder auf diesem Gipfel belegt, dass es auch nicht kooperationswillig ist, schlicht und ergreifend. Darin Hoffnungen zu setzen, ist wirklich verfehlt. Den Ukraine-Krieg wird man so nicht beenden können. Den kann man nur beenden, indem man die Ukraine militärisch stärkt.
Das gibt ja inzwischen China auch zumindest hinter vorgehaltener Hand zu, dass man kein Interesse daran hat, dass Russland scheitert in diesem Krieg. Das soll Außenminister Wang Yi vor kurzem auch gesagt haben, so zu der EU-Außenbeauftragten Kaya Kallas soll gesagt haben, so wird er zitiert, dass China eben kein Interesse daran hat, dass Russland diesen Krieg verliert, weil sich ansonsten die USA zu sehr auf Asien konzentrieren würden. Und das zeigt eben nochmal, dass es da ja nicht besonders viel Sinn hat, China einzubinden, weil China hat nämlich ein ganz anderes Interesse und das ist eben dieser globale Systemkonflikt mit den USA und das ist viel wichtiger als alles andere. Und deswegen hält China an dieser Freundschaft mit Russland fest.
Ich würde auch gerne noch mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Benjamin hat das gerade schon mal so ein bisschen angekündigt bzw. erwähnt, nämlich dass China in die Lücken gesprungen ist, die andere Länder gelassen haben, als sie sich aus Russland zurückgezogen haben. Und da geht es zum Beispiel, da war ja schon mal die Rede von der Pkw-Produktion. Also es ist tatsächlich ja so, dass China direkt in die aufgelassenen Produktionsstätten reingegangen ist. Also da, wo früher Mercedes, wo VW, wo wer immer war, sind tatsächlich jetzt chinesische Hersteller reingesprungen. Das ist also ein auch sehr bildlich vorstellbarer Wechsel, der da stattgefunden hat. Und der aber unbedingt auch eine militärische Komponente hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Denn das, was China auch macht, ist, es liefert eigene Technologie nach Russland, um zum Beispiel Halbleiter zu testen. Taugen die eigentlich was? Funktionieren die eigentlich? Auch um die eigenen Drohnen zu modernisieren. Und ich fand eine Meldung vom britischen Telegraph doch ziemlich aufschlussreich. Da heißt es heute, dass in der Ukraine zum allerersten Mal eine rein chinesische Drohne gefunden worden ist. Das heißt also, diese Ausrede der chinesischen Führung, das sei nicht so, da ging es ja immer um Dual-Use-Güter, also mit doppeltem Verwendungszweck, das sei eine Unterstellung, dass China militärisch helfen würde. Das ist jetzt mit dieser Drohne, die dort gefunden ist, sie hat sich ja nicht verirrt, dazu ist die Strecke dann doch ein bisschen zu lang, das gilt nicht mehr. Und ich finde auch, was auch noch interessant ist, ist die Erfahrungsweitergabe sozusagen von Russland nach China. Wie verhält man sich eigentlich, wenn zum Beispiel Sanktionen drohen? Da gibt es Meldungen davon, dass chinesische Beamte die russische Zentralbank und das Finanzministerium besucht haben, um mit denen zu reden, wie sich das eigentlich ankündigt mit den Sanktionen und was sie dann für Schritte unternommen haben, um sozusagen die Folgen der Sanktionen zu mindern. Also da geht man in einen Erfahrungsaustausch sehr, sehr klar mit dieser Absicht, wenn es zu dieser Konfrontation USA-China kommen sollte, dann wüsste man schon, was man macht. Und man hat ja auch zum Beispiel eigene Finanzsysteme zwischen Russland und China aufgebaut. China hat, als Russland aus SWIFT, dem Zahlungssystem, ausgeschlossen wurde, Regionalbanken zur Verfügung gestellt, damit Russland über chinesische Banken doch in den internationalen Zahlungsverkehr kommt.
Es ist interessant, was wir jetzt in den letzten Minuten hier schon alles gehört haben von verschiedenen Seiten. Und da frage ich mich dann schon als jemand, der im politischen Berlin arbeitet und unterwegs ist, wie es dazu kommt, dass auch immer noch viele Politikerinnen und Politiker, Markus, du erwähntest es immer wieder zum Beispiel aus der Linken der SPD, aber auch aus der Partei Die Linke argumentieren, die Chinesen können vielleicht aus diesem Dilemma raushelfen. Das ist jetzt eine Frage, die ich mir selber stelle, aber nicht beantworten kann. Was ist das?
Die Faszination einiger Linker mit Russland und China ist in der Tat ein Mysterium. Das ist schwer zu erklären. Meines Erachtens ist es nur aus anti-westlichem Ressentiment zu erklären. Das würde ich einfach mal so in den Raum stellen als These. Die Sache ist halt die, es wollen auch nicht alle erkennen, was sich in den letzten Jahren und insbesondere seit 2022 alles verändert hat. Also China und Russland treten mit diesem Anspruch hervor, über den wir eben schon gesprochen haben. Das ist ganz klar. Da wird nicht mehr Wert gelegt auf Kooperation und, sag ich mal, gegenseitiges Geben und Nehmen, sondern diese Mächte wollen ihre Ansprüche durchsetzen, no matter what. Das sieht man halt im Krieg in der Ukraine am deutlichsten. Das ist ganz klar. Und diese Zeitenwende in der Mentalität nachzuvollziehen, ist für viele schwierig, weil wir uns auch so lange, das wurde uns von fast allen Parteien betrieben, in den letzten 30 Jahren daran gewöhnt haben, zu denken, das könne nie wieder passieren und es könne nie wieder einen Krieg in Europa geben und wir könnten unsere Bundeswehr beliebig verkleinern, das mache keinen Unterschied. Das war eben eine Illusion und wir haben 30 Jahre lang das schöne Geld der Friedensdividende dann ausgegeben und Demokratien geben natürlich lieber Geld aus für Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Ausbildung, ganz klar. Nur wir haben darüber etwas anderes vernachlässigt, nämlich die Notwendigkeit, eine starke Abschreckung darzustellen, die tatsächlich auch friedenserhaltend ist.
Wie ist es dann, Steffen, siehst du da eine Bewegung in Berlin?
Ja, es ist interessant. Ich will jetzt auch gar nicht nur auf die Parteien mich einschießen, sondern es ist auch eine Alterssache. Ich habe das Gefühl, dass in allen Parteien es ältere Politikerinnen, Politiker gibt, die dann tatsächlich eher noch so an das gute alte Russland glauben oder da mehr Hoffnung noch reinsetzen. Auch in Bezug auf China, ganz wichtig. Und dass es vor allem in allen Parteien viele jüngere Politikerinnen, Politiker gibt, die sehr viel kritischer gegenüber der chinesischen Staats- und Parteiführung und gegenüber Russland unterwegs sind. Das ist also vielleicht so, dass es in den nächsten Jahren, wenn ältere handelnde Akteurinnen und Akteure ausscheiden aus der aktiven Politik und jüngere rankommen, dass sich da mehr Realitätssinn einnisten wird. Markus, du lächelst. Ist das zu viel Hoffnung?
Oder? Ich gebe die Hoffnung nicht auf, in der Tat. Man muss sich dem Realitätsdruck irgendwann dann auch stellen. Das ist richtig. Das passiert bei einigen mehr, bei anderen weniger. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt eine Generationenfrage ist. Denn ich glaube auch, gerade die Älteren haben noch im Kopf, dass zwischen 1957 und 2011 es eine Wehrpflicht gab in Deutschland. Wehrpflicht und Zivildienst standen sozusagen gleichberechtigt nebeneinander. Aber die Wehrpflicht war eben im Grundgesetz festgeschrieben, ist es immer noch. Und auch die erkennen, dass da was schiefgelaufen ist. Also ich halte das nicht für eine Generationenfrage, sondern ich glaube eher, das hat etwas mit der Fähigkeit, unideologisch umzudenken, zu tun. Ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage.
Ich habe mich jetzt bezogen vor allem auf den Umgang mit Autokratien. Sabine, ja.
Ja, ich würde da gerne einhaken, wo ihr gerade seid, nämlich, und Steffen, dir ja doch so ein bisschen mehr auch Recht geben wollen, was die jungen Leute angeht in Bezug auf China. Könnte es sein, dass einfach der Umgang mit Medien, mit dem Internet etwas damit zu tun hat, dass es da eine viel größere Vorsicht gibt? Also diese Beschränkungen des Internets in China sind bekannt. Kann das sein, dass man da einfach den jungen Leuten sehr viel stärker gewahr ist? Oh, da wird unsere Freiheit aber auch begrenzt und zwar sichtbar in einem Bereich, der uns wichtig ist.
Ich mache das an zwei Dingen fest. Das eine ist genau das, was du sagst. Das hat auch damit zu tun, dass junge Menschen heutzutage noch viel mehr als früher im Ausland studieren, ausländische Medien konsumieren, ausländische, weiß nicht, Politinfluencer, wenn man sich für Politik interessiert. Hat man vor einigen Jahren einfach nur Zeitung gelesen, ganz intensiv. Und heute kann man halt auch andere Länder anzapfen medial und sieht da, was denken denn zum Beispiel die Menschen im Asien-Pazifik-Raum über China oder was denken die Menschen in den baltischen Staaten über Russland. Da ist viel kritischeres Denken sozusagen schneller bei uns in den Köpfen, bei Menschen, die dann so medial agieren und ein bisschen breiter aufgestellt sind. Und das Zweite ist einfach, dass gerade in Bezug auf China es ja so ist, dass die ältere Politiker und auch Wirtschaftsleute-Generationen noch gewöhnt sind, da geht man hin und verdient unglaublich viel Geld und da wird einem der rote Teppich ausgerollt, was die wirtschaftliche Zusammenarbeit angeht. Und das ist heute eben nicht mehr so. Und wenn heute jüngere Wirtschaftsentscheiderinnen, Entscheider und auch Politiker nach China gehen, dann ist das eben deutlich schwieriger. Man hat die Taiwan-Thematik viel mehr auf dem Zettel. Man hat das aggressive Verhalten der chinesischen Staats- und Parteiführung im Asien-Pazifik-Raum, auch da wieder, weil man da mehr Ahnung hat, mehr hinblickt, viel mehr auf den Schirm als diese ja, Generationen von zum Beispiel Politikern, die halt nach China gegangen sind und Bauklötze gestaunt haben. Toll, wie schnell die Züge herfahren. Toll, wie groß die Hochhäuser hier sind. Das ist ja total beeindruckend. Ja, inzwischen weiß man, dass es halt auch andere Regionen gibt, in denen es schnelle Züge und große Hochhäuser gibt.
Wobei ich da aber auch in letzter Zeit, muss ich sagen, so ein bisschen so eine Gegenbewegung erlebt habe mit den USA unter Donald Trump, dass die USA doch deutlich negativer wahrgenommen werden und dass China schon in den letzten Monaten ein bisschen mehr so eine Art Softpower entwickelt hat. Also da würde ich dir fast sogar wieder ein bisschen widersprechen, was so die jüngere Entwicklung angeht, dass China fast so ein bisschen, naja, ich würde das schon auch im Zusammenhang sehen mit dem, was in den USA passiert, aber dass China so ein bisschen wieder ein bisschen mehr in ist.
Ich würde gerne einen Schnitt machen an dieser Stelle und nochmal zurückkommen auf das, was in der Ukraine tagtäglich passiert, nämlich Angriffe so krass und heftig von russischer Seite aus wie seit eigentlich Kriegsbeginn zum Teil überhaupt nicht. Sabine, sehe ich das richtig? Also die Zahl der abgefeuerten Drohnen, Hyperschallwaffen ist so hoch, wie wir es seit Kriegsbeginn nicht gesehen haben?
Ganz genau. Also die ist so exorbitant in die Höhe gestiegen. Allerdings muss man sagen, das ist die Entwicklung bis Ende voriger Woche. In jetzt der zurückliegenden Woche ist es etwas ruhiger geworden, aber dennoch herrscht immer noch Krieg sehr ernsthaft. Es gibt immer noch Angriffe, jetzt vermehrt wieder mit Gleitbomben. Das sind ja so Waffen aus Sowjetbeständen, die sind extrem zerstörerisch. Die kann man irgendwie kaum abfangen, wenn man das nicht mit Kampfflugzeugen, Markus weiß das wahrscheinlich besser als ich, abschießt. Aber das, was wir gesehen haben, ist, dass die Entwicklung genau in diese Richtung geht, dass sehr viel mehr von Russland noch auf Drohnenproduktion gesetzt wird. Da gibt es zum Beispiel in einer Sonderwirtschaftszone in Tatarstan, das ist eine Teilrepublik von Russland, ungefähr 1000 Kilometer von der ukrainischen Staatsgrenze entfernt, eine riesige Drohnenwaffenfabrik, die im Übrigen auch mit ausländischen Arbeitskräften betrieben wird. Und man rechnet damit, dass Russland die Produktion so steigert, dass sie 1000 Drohnen pro Tag abschießen könnten auf die Ukraine. Und das ist etwas, da muss man auch eine Antwort finden. Und diese Antwort findet eben die Ukraine nicht ganz allein. Schon auch, die denkt sich dann natürlich eine Menge aus und macht auch eine Menge, aber das kriegt sie nicht ganz allein hin.
Die Antwort darauf haben ja die europäischen Unterstützerstaaten und auch die USA gegeben, indem sie gesagt haben, okay, wir liefern weitere Patriot-Systeme. Die sind jetzt nicht geeignet, um kleine Gleitbomben abzufangen, aber um die großen, schweren, zum Beispiel Hyperschallwaffen abzufeuern. Das Problem ist, man kann diese Patriot-Systeme, die unglaublich kompliziert und teuer sind, nicht im Baumarkt kaufen. Markus, bring uns auf den Stand der Diskussion hier.
Also es geht um insgesamt 10 dieser Patriot-Systeme. Das sind mehrere Abschussanlagen plus ein Radar plus ein Führungssystem, ein Leitsystem. Da sind 2 Systeme im Gespräch aus den USA, bezahlt von Deutschland. Es kann auch sein, weil die so schnell nicht zu liefern sind aus den USA, dass sie tatsächlich aus Deutschland geliefert werden. Da widersprechen sich noch die Quellen. Wir wissen da alle nichts Genaues. Aber bezahlt werden sie auf jeden Fall von Deutschland. Das hat Friedrich Merz mit Trump vereinbart. Dafür rutscht Deutschland auf der Bestellliste für diese Patriot-Systeme etwas nach oben. Dann geht es um 3 Systeme, die Deutschland Israel zur Verfügung gestellt hat, um in diesem Krieg auszuhelfen. Und damit Israel auch die ständigen Raketenangriffe zum Beispiel der Hamas unterbinden kann, beziehungsweise auch etwas gegen den Iran in der Hand hat. Und dann geht es um weitere 5 Systeme, die die USA noch an Israel ausgeliehen haben. Die könnten also zulaufen in die Ukraine. Das wären insgesamt 10. Das wäre schon ein großer Fortschritt. Der Engpass ist dort bei der Munition. Da gibt es ein System, das ist wirklich sehr, sehr sicher. Und damit kann man auch diese sogenannten Hyperschallraketen, von denen man nicht so richtig weiß, wie viel Hyperschall dahinter ist. Die Russen erzählen da immer viel gerne über ihre Wunderwaffen. Die können die auch zuverlässig abschießen, das ist ganz klar. Aber die Munition ist begrenzt. Das sind die sogenannten PAC-3-Geschosse. Da wird aber in Deutschland ein Werk gebaut. Das soll eine Kapazität haben, bis zu 6000 dieser Geschosse herzustellen für die Patriot. Im Moment sind das nur 600 Stück, die pro Jahr in den USA gefertigt werden. Also da kommt nächstes Jahr vielleicht dann auch ein Umschwung. Das läuft aber alles erst an und wir haben da zu lange gezögert auch. Eins muss man sagen, gegen die Drohnen an sich ist übrigens der Gepard-Panzer sehr, sehr effektiv. Die ukrainische Armee ist ganz begeistert davon. Das ist schon interessant, weil es eine Technologie aus den 70er Jahren ist.
Ja, das ist wirklich interessant, was du da sagst, Markus, denn dieser Tage gab es ein Ranking, was ukrainische Militärexperten vorgestellt haben. Und das fand ich sehr interessant. Da steht nämlich bei der Fragestellung, was hilft eigentlich am besten gegen die Drohnen, da steht tatsächlich der Gepard an erster Stelle. Und dann an zweiter Stelle sind das diese mobilen Einheiten, die eben die territorialen Selbstverteidigungskommandos stellen, die wirklich auf Pickups mit Maschinengewehren die Drohnen abzuschießen versuchen. Dann gibt es die Abfangdrohnen, auch ganz wichtig, die im Übrigen von der Ukraine selber entwickelt werden. Und diese elektronischen Störsysteme. Dass also die Idee ist, die Drohnen haben ja einen Sender und dieser Sender bekommt das Signal, wohin sie eigentlich sollen. Und diese Sender werden gestört. Und es liefern sich gerade Russland und die Ukraine ein ziemliches Wettrüsten in dieser ganzen Angelegenheit, weil die Russen natürlich auch gemerkt haben, dass ihre Sender immer gestört werden an den Drohnen und man da immer weitere Antennen hinzubaut, also so dass man jetzt schon Drohnen gefunden hat, die 16 Antennen haben auf ihrem Körper, um eben entsprechende Störsignale abwehren zu können, beziehungsweise das Richtige dann eben auch empfangen zu können. Und letzter Satz, das deutsche Iris-T-System gilt auch als ein wirklich gutes, um Drohnen abzuschießen.
Iris-T, das ist so ein Hightech-System, da ist mir einfach wichtig nochmal zu sagen, wir reden und lesen darüber auch oft, wie teuer das ist angesichts der hohen Entwicklungskosten, angesichts der Größe, angesichts der Kompliziertheit dieser Systeme. Aber als ich das letzte Mal in der Ukraine war, das war noch kurz vor Ende der letzten Bundesregierung, der Ampelregierung mit der Bundesaußenministerin damals Annalena Baerbock, haben wir auch ganz deutlich nochmal gesehen, wie oldschool in Anführungszeichen und auch mit geringeren Mitteln Drohnen zum Beispiel abgewehrt werden. Da ist eben der Gepard, das ist ein altes System aus den 70er Jahren, wo die Munition sehr günstig ist, sehr rustikal, sage ich mal. Da wurde, wie ihr gesagt habt, großen Wert darauf gelegt, dass das eben sehr wichtig sei. Und tatsächlich manuell haben wir gesehen, wie an solchen Umspannwerken, die geschützt werden, große Masten hingestellt werden, riesenhohe Masten, wo dann Netze gespannt werden, dass sich dann dort drin die Drohnen verfangen. Also das ist wirklich manuelles Abfangen im Sinne von, wir ziehen hier ein Schutznetz auf, als ob man auf einem Balkon irgendwie ein Netz gegen Tauben aufhängt, jetzt flapsig gesagt. Das ist schon verrückt, dass da also mit so ganz einfachen Methoden auch gearbeitet wird. Das fällt oft unter den Tisch.
Das sind angeblich Fischernetze. Ne?
Angeblich Fischernetze, genau. Und das ist das Interessante, dass die Ukrainer ja nicht nur sozusagen darauf angewiesen sind, dass wir Hightech-Waffen liefern, sondern erstens ist man dort sehr kreativ in der Ukraine, was auch so Low-Tech-Geschichten angeht, als auch, dass dort ja inzwischen auch selber großer Hightech entwickelt wird, wovon auch viele profitieren können.
Die Ukraine produziert 50% der von ihr benötigten Waffen mittlerweile selbst. Die Ukraine ist führend bei der Drohnentechnologie. Und das Rezept, um mal in die Zukunft zu gucken, muss einfach sein, dass wir auch den Ukrainern das finanzieren, was sie da tun und entwickeln. Bei den Drohnen können wir zum Beispiel davon profitieren, denn die Bundeswehr hat keine Drohnen. Also nur vereinzelte Aufklärungsdrohnen, aber keine waffenfähigen Drohnen.
Ein ganz wichtiger Motor für die Herstellung und für die auch immer weitere Verbesserung dieser Drohnen ist die Zivilgesellschaft. Das sind wirklich Privatinitiativen, die sich da richtig reinhängen, zum Teil nach der Arbeit da in die Garagen gehen und sich anhören, was die Angehörigen, die Freunde, die Kollegen an der Front erzählen, welche Erfahrungen sie mit den Drohnen gemacht haben und die daraufhin dann umgestaltet werden, verbessert werden. Und genau diese Zivilgesellschaft, um nochmal auf den Anfang unseres Gespräches zu kommen, ausgerechnet die Zivilgesellschaft an die Kette zu legen, wie das Präsident Zelensky zum Teil versucht, das ist wirklich einfach sehr dumm, um das mal ganz klar zu sagen.
Benjamin, ich würde dich gerne mal fragen, wie das denn die chinesische Führung, die Regierung wahrnimmt, diesen Krieg in der Ukraine und was das für Auswirkungen hat, auch unter anderem auf das, was man mit Taiwan machen will.
Man beobachtet das natürlich ganz genau, was dort passiert in der Ukraine. Und dadurch, dass man eben so gute Verbindungen zur russischen Führung hat, hat man natürlich auch Zugang zu sehr viel Information. Es findet da sehr viel Austausch statt, auch auf unteren Ebenen, Regierungsebenen, nicht nur auf der Top-Ebene. Und es gibt ja auch immer wieder gemeinsame Militärübungen beispielsweise. Und es gibt auch Austausch unter Militärs. Und da guckt man natürlich genau, wie verhalten sich die Russen in diesem Krieg, wie verhalten sich die Ukrainer, welche Technologie wird da eingesetzt. Und so. Das ist immer schwer zu sagen, naja, gucken die sich das an und planen jetzt einen Überfall von Taiwan. Ich glaube nicht, dass das jetzt direkt bevorsteht, aber sie gucken sich das sicherlich mit Interesse an. Das ist ja auch nicht eins zu eins umsetzbar. Man hat ja auch gesehen, das war bei der Ukraine nicht so leicht, dieses Land zu überfallen und einzunehmen. Und das ist natürlich bei Taiwan nochmal ganz anders. Das Land wird ja auch stark gerüstet von den USA und es ist eine Insel. Also es ist ein komplett anderer Fall. Das ist nochmal ein komplett anderes militärisches Szenario. Aber klar, man beobachtet das und man sammelt da Informationen und das sicherlich mit großem Interesse.
Ergänzend dazu übrigens, auch in Taiwan schaut man natürlich genau, welche Systeme, welche Logik, welche Technik, welche Dinge bringen die Ukrainer an den Start, um Russland abzuwehren? Da guckt man natürlich auch ganz genau hin. Also auch da findet ein gewisser Technologie- und Logiktransfer statt.
Um das Ganze mal ein bisschen von der technischen Ebene wegzuziehen und der taktischen Ebene auf die politische Ebene. Es wird sehr genau beobachtet, ob der Westen die Resilienz hat und den politischen Willen, in der Ukraine Fakten zu schaffen im Sinne der Ukraine. Und das ist, glaube ich, der Test, dem wir jetzt alle unterliegen. Und das wird sehr genau beobachtet. Denn wenn wir dort scheitern, dann macht das sehr viel wahrscheinlicher, dass es an anderer Stelle auch Aggressionen geben wird.
An dieser Stelle würde ich einen Punkt setzen, Markus, Sabine und Benjamin. Vielen Dank fürs Mitmachen. An euch die zuhören. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Meldet euch bitte gerne, wenn ihr Anmerkungen, Lob, Kritik habt. politikpodcast@deutschlandfunk.de, das ist unsere Mailadresse, und auch über Signal und WhatsApp sind wir zu erreichen. 0160 9130 7007, nochmal 0160 9130 7007, schreibt uns. Danke an unseren Redakteur Moritz Metz und an Ralf Seidler in der Technik. Am Mikrofon waren
Markus Pindur, hier aus Peking Benjamin Eisel,
aus Berlin Sabine Adler
und auch aus Berlin dem Hauptstadtstudio Steffen Wurzel. Vielen Dank, tschüss.